da war für mich dann eigentlich auch sofort klar, dass der Mann Hilfe braucht. Bin dann an ihm vorbeigelaufen und konnte ihm ins Gesicht schauen. Weil es so ein wahnsinnig windiger, kalter Tag war, ist ihm da das Erbrochene ins Gesicht gefroren. Er hat sich dann in der Folge auch die Handschuhe ausgezogen und die schwarzen, erfrorenen Finger entblößt.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Lukas Wörle. Im Juli 2023 befindet sich der junge Extrembergsteiger fast am Ziel seiner Träume. Er ist kurz vor dem Gipfel eines 8000ers im Himalaya. Wenn er oben ankommt, will er im Gleitschirmflug nach unten. Jahrelange Vorbereitungen und ein gescheiterter Versuch liegen hinter ihm. Jetzt trennen ihn nur noch 35 Höhenmeter vom Gipfel. Und plötzlich sieht er einen sterbenden Mann im Schnee und für ihn geht's nur noch um eins, ein Menschenleben retten. Wie Lukas Wörle erfahren wird, gilt diese Priorität oben auf den ganz hohen Gipfeln, weit ab vom sonstigen Leben im Tal, nicht für jeden. Aber erstmal herzlich willkommen, Lukas Wörle.
Vielen Dank, guten Morgen.
Guten Morgen. Herr Wörle, dass es auf dem Berg, ob im Himalaya oder ganz woanders, ganz anders ist als in der Welt, im Tal, ist es auch das, was Sie reizt am Bergsteigen, diese andere Welt?
Also es gibt viele Dinge, die ich am Bergsteigen reizen.
Ja.
Einerseits, dass man sich selber immer wieder neue Herausforderungen stellen kann, sehen kann, zu was man fähig ist, und natürlich auch in eine ganz andere Welt einzutauchen.
Mhm.
Das funktioniert super auch daheim und noch sehr viel besser auf Expeditionen, wenn man dann einfach 8 Wochen weg ist und ohne Internetverbindung auf einem Gletscher sitzt.
Mhm.
Das sind schon sehr beeindruckende oder eindrucksvolle Erlebnisse.
Ich meine, wenn Sie von daheim sprechen, Sie sind ja mit dem Bergsteigen aufgewachsen, ne? Ihr Vater war ausgebildeter Bergführer. Also kann man sagen, diese Leidenschaft wurde Ihnen in die Wiege gelegt?
Ja, definitiv. Also wir haben in Lermos gewohnt, direkt hinterm Skilift, und waren wahnsinnig viel draußen unterwegs. Viel beim Klettern, waren beim Wandern, beim Skifahren und ja, habe da, glaube ich, von jungen an, Jahren an schon eine starke Verbindung zu einem Thema Berg aufbauen können.
Ja, beschreiben Sie mal, wenn Sie so sagen, direkt am Skilift, wie war so die Landschaft, auf die Sie geguckt haben von zu Hause?
Also von aus der Haustür raus konnte ich das Zugspitzmassiv sehen, auf der rechten Seite die Sonnenspitze und zu linker Hand den Daniel. Unten liegt das Moos, ein wahnsinnig schöner Talkessel. Und ja, hinter uns ist dann das Skigebiet schon losgegangen. Also ich konnte wirklich von der Schule nach Hause meinen Schulranzen in den Sack schmeißen und die Ski anschnallen und zum Skifahren gehen.
Ja, Sie haben ja gerade auch schon so beschrieben, was die Faszination auch für Sie so ein bisschen ausmacht. Das hat ja auch was mit dem in sich reinschauen und sich selbst erleben zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber was sind auch so die sinnlichen Erfahrungen, die Sie mit dem Bergsteigen verbinden? Ist es so die Kälte, der Wind, die Geräusche, keine Ahnung, das Knirschen im Schnee, wenn Sie hochstapfen? Wie würden Sie es beschreiben?
Ja, da gibt's viele Dinge, die mich glücklich machen oder die ich irgendwie schon auch mit Glück verbinde, sei es eben das Knirschen im Schnee oder ja, vielleicht auch im Gleitschirm zu sitzen und einfach nur den Wind rauschen zu hören und so durch die Luft zu segeln. Und ich glaube, das macht das Bergsteigen auch so besonders, dass man sich diese Momente eben immer erarbeiten muss. Man läuft erst irgendwo hoch oder man klettert irgendwo hoch und immer wieder kommen dann diese Momente, wo man weiß, wie viel man für die gearbeitet hat und die man dann so unglaublich intensiv eben für sich erleben darf.
Geht's Ihnen denn um die Zahlen und Rekorde? Also wenn Sie irgendwie auch immer auf höhere Berge wollen oder suchen Sie nach was anderem?
Absolut nicht. Ich glaube, dass Rekorde im Bergsport zum Teil sogar gefährlich sind. Ich glaube, dass das Thema Berg auch schwer messbar ist. Ich kann heute auf einen Berg gehen und morgen macht es jemand anders und er findet einfach andere Verhältnisse vor. Und dann ist ganz schwierig zu messen, wer jetzt da besser ist. Ich glaube, wenn es mir darum gehen würde, einen Rekord aufzustellen, dann kann ich mich bei irgendeinem Skiturnrennen anmelden und alle starten zur selben Zeit, auf derselben Piste und bei selben Bedingungen und dann sehe ich, ob ich der Schnellste bin oder nicht. Und für mich geht es darum, eben selbst zu sehen, was kann ich, was ist für mich möglich. Und da war ich immer oder bin immer noch auf der Suche nach neuen Herausforderungen und das für mich selbst zu entdecken, das ist was mich unglaublich erfüllt.
Sie haben auch in München studiert. Irgendwann sind Sie dann in die Heimat zurückgekehrt, Geschäftsführer in einem Sportgeschäft geworden, haben wie Ihr Vater dann auch die Aufnahmeprüfung für den Bergführer gemacht. Wie ist es dann mit dem Bergsteigen gewesen? Also Sie haben ja gesagt, es sind nicht die Zahlen, es sind nicht die Rekorde. Wollten Sie dann nach und nach, Schritt für Schritt, aber schon höher hinaus? Sie haben gerade von dieser Herausforderung gesprochen. Ist es das?
Also das ist nichts, wo ich mir jetzt einen Fünfjahresplan mache, wo ich mir denke, dass in den nächsten 5 Jahren muss ich das und das und das erreichen. Ich glaube, das sind so Ziele, die auf einmal so in einem auftauchen. Lang war ich auf der Suche nach technisch schweren Routen in den Alpen, bin viele hohe Wände geklettert und steile Eisflanken, harte Mixed-Routen. Und irgendwann habe ich mir dann die Frage gestellt, ob ich das, was ich in den Alpen mache, eben auch an den höchsten Bergen der Welt kam. Und das war für mich dann so der Startschuss, die erste Expedition zu planen und wieder was Neues zu entdecken und eben auch mich und meinen Körper selbst in der neuen Umgebung neu zu erleben.
Sowas geht dann ja wahrscheinlich Stufe für Stufe, Etappe für Etappe immer weiter. Und irgendwann haben Sie sich gesagt, ich will auf einen 8000er im Himalaya. Eine erste Expedition dann in 2022 ist ja noch gescheitert, weil Sie in einem Schneesturm stecken geblieben sind. Aber Ihnen war damals schon klar, ein Jahr später, im Juli letzten Jahres, wollten Sie es nochmal probieren. Sie waren ja zu dritt, ne? Ihr Vater, Ihr Bruder, ein Familienunternehmen sozusagen. Was war der Plan? Was wollten Sie dort erleben und erreichen?
Also der Plan war derselbe wie 2022 schon. 2022 war ich mit einem guten Freund unterwegs. Da waren wir am Gaststätte um 2 und wollten eben die Grundidee, die ich damals entwickelt hatte, einen 8000er ohne Sauerstoff und ohne Höhenträger zu besteigen und anschließend mit dem Gleitschirm runterzufliegen. Was dann gescheitert ist, und dasselbe wollten wir dann gemeinsam am Broadpeak umsetzen.
Erklären Sie mal, warum ohne Sauerstoff? Was steckt da für ein Gedanke dahinter?
Ich habe erst eine Statistik gesehen, mit 8 Liter Durchflussrate sind die Leute am höchsten Berg der Welt auf 8848 Metern gefühlt auf 4600. Und ich persönlich glaube, dass genau das macht halt diese Berge so schwer, dass die Luft dünn ist. Und wenn ich für mich selber diese Herausforderung suche, einen der höchsten Berge der Welt zu besteigen, dann wäre es für mich irgendwie nicht richtig oder mit meinem Gewissen zu vereinbaren, dort Sauerstoff zu verwenden.
Was macht denn dieses Höhenbergsteigen so besonders? Was passiert mit Ihnen, wenn die Luft da oben immer dünner wird? Wie würden Sie das beschreiben?
Also ich glaube, es gibt da viele Herausforderungen. Es ist sicher so, dass es ein langer Leidensweg auch ist auf einer Expedition. Einfach dieses Jahr waren wir über 6 Wochen auf einem Gletscher, wo man einfach wenig Komfort hat, es immer kalt ist, man nicht so tolle Sachen zu essen hat. Und da über diese lange Zeit mental motiviert zu bleiben, glaube ich, sehe ich als eine große Herausforderung. Ist einfach ganz was anderes, als wenn ich jetzt am Wochenende unterwegs bin und weiß, am Sonntag habe ich eine heiße Dusche und ein warmes Bett. Und in der Höhe ist es, glaube ich, ganz schwierig zu beschreiben, was man auf 8000 Metern fühlt für jemanden, der das selber nicht spüren durfte bis jetzt. Aber ich würde sagen, alles bewegt sich ein bisschen langsamer. Also der Kopf funktioniert ein bisschen langsamer, man bewegt sich langsamer. So alles verhält sich ein bisschen wie in Zeitlupe.
Und Sie haben das Essen angesprochen. Ist es richtig, dass Sie auch richtig abnehmen in dieser Zeit?
Ja, in der Höhe funktioniert einfach der Magen nicht mehr so, wie er bei uns funktioniert. Und ich habe dann bei beiden Expeditionen 2022 und auch 2023 jeweils 8 Kilo abgenommen.
8 Kilo, wow.
Und ja, das ist auch eben eine dieser Herausforderungen, dauerhaft in diesem Energie- oder Kaloriendefizit unterwegs zu sein. Auch was, wo ich mich eben dann speziell darauf vorbereite, um dort nicht dann an Leistungsfähigkeit zu verlieren.
Um diese Mühen nochmal, damit ich die so nachvollziehen kann, ne? Wie groß sind denn zum Beispiel die Temperaturunterschiede da zwischen Tag und Nacht? Was kommt da auf Sie zu?
Das ist natürlich immer wetterabhängig, aber ich habe es erlebt, dass ich in so Schneekesseln auf nur in Skiunterwäsche auf 7000 Metern in der Sonne gesessen bin bei wahrscheinlich 30 Grad und am nächsten Morgen in der Nacht startet man bei minus 15 Grad weiter Richtung Gipfel. Und das ist was, was ich, also für mich ein Learning aus 2022, was ich niemals gedacht hätte, dass auf in der Höhe die Hitze ein Problem sein kann. Aber ja, auch was, was eben eine große Belastung für den Körper ist, dass man eben diese wahnsinnig hohen Temperaturdifferenzen handeln muss.
Benutzen Sie eigentlich Smartwatches, also diese Uhren, die mit denen man alle Körperfunktionen und auch sich selbst dann entsprechend ständig kontrollieren kann? Passt das zu Ihrer Philosophie oder eher nicht?
Also man hat mir das zwingend empfohlen, das mitzunehmen, um meinen Puls zu checken, um zu checken, ob es sind ja auch so Pulsoxy, also der Sauerstoffgehalt im Blut kann man damit messen. Und 2022 hat mich das richtig wahnsinnig gemacht, weil ich das, was ich eigentlich immer mache, auf meinen Körper zu hören, beiseite gelegt habe und probiert habe, über diese Uhr zu sehen, wie es mir geht. Und da habe ich eine Szene im Kopf, wo ich auf 4200 Metern im Bett gelegen bin oder im Schlafsack und dann hat sich, mein Puls ist immer höher gegangen und ich habe dann probiert, zwanghaft diesen Puls jetzt runterzubringen, haben mir dann Gedanken gemacht, ob ich da jetzt gerade höhenkrank werde oder nicht und mich richtig wahnsinnig gemacht. Und irgendwann bin ich dann aufgestanden, einfach weil ich wirklich das Gefühl hatte, das war's jetzt. Bin aus dem Zelt raus und eine Runde spazieren und dann ist mein Puls runtergegangen. Dann dachte ich mir, das ist ja absolut unlogisch, wenn ich mich anfange zu bewegen und mein Puls runtergeht. Und das war für mich der Moment, dass ich gemerkt habe, dass ich mich mental oder psychisch einfach selbst wahnsinnig mache. Und das war für mich dann auch der Moment, das war der Anfang der Expedition 2022, wo ich diese Uhr genommen habe und in den Rucksack geschmissen und nie mehr ausgepackt. Und ja, dieses Jahr habe ich sie dann gar nicht, oder letztes Jahr 2023 habe ich sie gar nicht mitgehabt. Und bleib da meinem System treu, dass ich sage, ich möchte für mich selber spüren, wie es mir geht. Und ich brauche keine Uhr, die mir heute früh sagt, ob ich gut geschlafen habe, einfach weil ich das irgendwie selber merken kann.
Nach all diesem in sich hineinhorchen, auch nach all dem Beobachten des eigenen Körpers, nach all den Mühen, nach diesen Kraftanstrengungen über Monate hinweg, so wie Sie es gesagt haben, nach all den mentalen Herausforderungen, nach all den körperlichen Herausforderungen, 8 Kilo abnehmen. Irgendwann war es dann soweit, ne? Am 15. Juli wollten Sie um 2 Uhr nachts aufbrechen auf den letzten Weg zum Gipfel. Allein oder mit anderen zusammen?
Ich war da gemeinsam mit dem Horia Kolibasanau unterwegs. Das ist ein rumänischer Profibergsteiger. Wir waren dann auch am 15. Juli, 2 Uhr nachts, gemeinsam im Zelt und sind Richtung Gipfel gestartet und waren da wahnsinnig gut unterwegs und auch schnell unterwegs.
Was war mit Ihrem Bruder und Ihrem Vater? Wo waren die in dieser Zeit?
Mein Bruder und mein Dad, die waren im Basecamp. Das war von Anfang an auch so geplant, dass wir gemeinsam den 6000er, den Pastore Peak machen, also gemeinsam akklimatisieren, um was wahnsinnig schön war, dieses Familienerlebnis einfach zu haben. Und in weiterer Folge haben sie das dann aus dem Basecamp unterstützt. Mein Bruder als auch mein Vater, die fliegen beide selber. Und auch am 15. Juli haben sie im Basecamp auf den Funkspruch gewartet, dass ich oben bin, dass sie mir die Windbedingungen durchgeben können, dass ich dann entscheiden kann, ob ich fliege oder nicht.
Irgendwann haben Sie und der Kollege sich getrennt. Warum?
Auf 7800 Metern erreicht man den Gipfelgrat und dem Horia war wahnsinnig kalt. Und ich habe gesagt, ich möchte noch mal kurz was trinken. Und er ist in der Weide weitergeklettert und habe mich dann ja ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten später auf den Weg gemacht. Und ja, dann auch kurze Zeit später 8000 Meter reicht. Da habe ich dann für mich auch noch mal die Kamera ausgepackt und ein kurzes Video aufgenommen. Und in dem Moment war für mich eigentlich auch klar, dass es ja jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist, bis ich auf meinem allerersten 8000 Meter Gipfel stehe.
Und dann, wie ging's dann weiter?
auf 8015 Metern bin ich über so eine Schneekuppe und habe hinter der Schneekuppe einen Mann im Schnee liegen sehen. Der war von mir abgewandt. Neben ihm lag Erbrochenes. Und da war für mich dann eigentlich auch sofort klar, dass der Mann Hilfe braucht. Bin dann an ihm vorbeigelaufen und konnte ihm ins Gesicht schauen. Weil es so ein wahnsinnig windiger, kalter Tag war, ist ihm da das Erbrochene ins Gesicht gefroren. Er hat sich dann in der Folge auch die Handschuhe ausgezogen und die schwarzen, erfrorenen Finger entblößt. Und ja, das war sehr offensichtlich, dass es dem unglaublich schlecht geht.
War er denn auch ansprechbar? Also konnten Sie mit ihm reden?
Ich habe das versucht. Ich habe so, ich glaube, lallende Laute würden das ganz gut beschreiben, habe ich zurückbekommen. Es war aber nicht möglich, da irgendwie ein Gespräch zu führen.
Und nur um das zu verstehen, warum hat er in dieser Höhe seine Handschuhe ausgezogen?
Also der Mann war extrem höhenkrank und da transportiert ja der Körper Wasser in den Kopf. Das heißt, der Druck im Gehirn steigt und die Leute werden wie verrückt. Und ich glaube, für jemanden, der das noch nicht erlebt hat, wie ein Höhenkranker ausschaut, könnte man das am besten wahrscheinlich vergleichen mit einem Volltrunkenen auf einem Dorffest, der einfach irgendwo liegt, sich übergibt und ja auch nicht mehr rational denkt irgendwie, dass es jetzt clever wäre, nach Hause zu gehen.
Also mit anderen Worten, Sie wussten, der ist jetzt in Lebensgefahr und es ist klar, der kommt da nicht mehr alleine runter.
Ja, genau. Also spätestens auch, wo ich dann gesehen habe, dass es noch nicht mehr möglich ist, mit ihm zu kommunizieren, war mir klar, dass wenn der Mann da liegen bleibt, dass er da stirbt.
Mhm. Wenn ich mir das vorstelle, Sie sehen einen plötzlichen Mensch, der um sein Leben kämpft, der in Lebensgefahr ist. In solch einer Extremsituation reagieren Menschen ja komplett unterschiedlich auch. Ne? Manche sind geschockt. Also wie war es bei ihm? Waren Sie einfach geschockt? Kam Panik auf oder haben Sie funktioniert? Wie haben Sie das in Erinnerung?
Nee, ich glaube, ich persönlich bin da extrem im Moment. Und mir war sofort klar, ich muss dem Mann helfen und ich will auch diesem Mann helfen und habe dann in der Folge direkt begonnen, eben eine Rettungsaktion zu organisieren. Also das allererste, was ich gemacht habe, ist, dass ich das Basecamp angefunkt habe. Mein Bruder habe ihm die Situation geschildert. Mhm. Und die konnten dann einen tollen Job machen, rauszufinden, wie der Mann heißt und für wen der arbeitet, haben dann auch die Gruppe anfunken können, die gerade auf dem Weg zum Gipfel war, haben die um Hilfe gebeten, weil ich gesagt habe, ganz alleine schaffe ich das nicht. Und ja, die Hilfe ist uns dann leider verweigert worden und habe dann den Entschluss gefasst, solange es mir mit meiner Kraft möglich ist, diesen Mann so weit wie möglich nach unten zu bringen. Ich habe ihn dann durch den Schnee gezogen, in den Flanken abgeseilt und gehofft, dass wir gemeinsam da lebend wieder unten ankommen.
Wenn Sie das jetzt so sagen, was heißt das? Die Hilfe ist Ihnen verweigert worden? War das ein Teammitglied von denen und die sind trotzdem, waren die schon weiter oben oder was war denn da los? Warum haben die gesagt, wir kommen nicht?
Also der Mann war, der heißt Mutasa Satpara und ist ein pakistanischer Höhenträger. Der war von dieser Gruppe angestellt, um ihnen da auf dem Weg behilflich zu sein. Und als der einfach diese Leistung nicht mehr bringen konnte, haben sie ihn dann zurückgelassen. Und die Ansage an uns war, sie gehen zum Gipfel und wir sollen uns da nicht drum kümmern, sie nehmen ihn dann später mit.
Tot oder lebendig sozusagen?
Ich möchte niemanden böse Absichten unterstellen. Vielleicht war das denen auch irgendwie einfach nicht bewusst, in was für einer Situation sich der Mann befindet. Aber ganz sicher hätte der das nicht überlebt.
Hm. Haben Sie in dem Moment sowas wie Wut gespürt, wie Ohnmacht? Oder waren Sie einfach, Sie haben gesagt, Sie sind in diesem Moment, waren Sie mehr in diesem Funktionsmodus einfach drin?
Wo ich zum allerersten Mal wirklich Wut verspürt habe, das war auf 7800 Metern. Da hatte ich wirklich Glück, einen amerikanischen Kollegen zu treffen, der Medikamente dabei hatte, die wir dem Mutasa geben konnten. Und in dieser Scharte hat ein weiterer pakistanischer Höhenträger gewartet mit Ersatzsauerstoff auf seine Gäste. Und ich habe ihn gebeten, uns den Sauerstoff zu geben, dass wir dem Mann helfen können. Ich habe ihn auch gebeten, uns zu helfen, den Mutasa weiter nach unten zu transportieren. Und er wollte uns dann weder noch geben. Und da kam bei mir dann ein bisschen Wut auf. Und da ist auch ein kleiner Streit entbrannt auf 7800 Metern, wo wir dann nach diesem Streit den Sauerstoff entwendet haben, um diesem Mann zu helfen.
Was arbeitet denn da in einem Menschen, dass er in einer solchen Situation nicht gleich mit spontaner Hilfe reagiert? Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, man muss extrem differenzieren, weil in Pakistan ist es so, oder es war in der Vergangenheit so, dass die Höhenträger nur bezahlt werden, wenn sie ihren Job erledigen. Das heißt, wenn er jetzt nicht auf seine Gäste wartet und uns da hilft und dann auch noch diesen Sauerstoff praktisch freiwillig uns gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er am Ende kein Gehalt kassiert. Und mit dem Hintergrund, dass die eine wahrscheinlich große Familie haben und auch den Druck im Sommer das Geld fürs ganze Jahr zu verdienen, einfach weil es da im Winter viel schneit und die Möglichkeiten dort zu arbeiten einfach schlecht sind, kann ich es irgendwo vielleicht sogar nachvollziehen, dass seine Familie und diesen existenziellen Druck irgendwie im Kopf hat und sich da entgegenscheidet. Bei westlichen Bergsteigern verstehe ich das Ganze schlechter oder gar nicht.
Das heißt, um das zu beurteilen, müssen wir erstmal mehr wissen über die Gesellschaft, in der Menschen leben, über die soziale Situation, auch über die Wertvorstellung, bevor wir urteilen, ne, und werten in gewisser Weise. Aber es bleibt ja eine unmenschliche Situation, oder? Dass Menschen so unter Druck stehen, dass sie zögern, Menschenleben zu retten?
Ja, definitiv. Das war für mich auch eine neue Situation und auch eine oder in der Folge reflektiert man natürlich auch viel über das, was da passiert. Und für mich war es, oder in meiner Welt war das nicht existent, dass sowas so passieren kann. Also erst ja am Broadpeak und da dachte ich mir dann auch, das ist sicher ein Einzelfall. Später dann, eine Woche später am K2 war ja wieder ein Unfall, wo es eine große Kontroverse über die Hilfe oder Nichthilfe, die da war, gab. Und für mich war eigentlich klar, dass alle Bergsteiger, und gerade wenn man sich dann in einer Umgebung befindet, wo keine Infrastruktur da ist, wo einfach eine Bergrettung, ein Hubschrauber kommt, irgendwie zusammenstehen.
Mhm. Auch für Sie war in diesem Moment nicht eine, Sie haben ja monatelang gearbeitet, Sie waren so kurz vor dem Gipfel. Ja, also wie lange wären Sie noch unterwegs gewesen bis ganz oben?
Ich schätze so eine Dreiviertelstunde oder Dreiviertelstunde, Stunde, je nachdem, wie schnell ich bin, weil ich war praktisch am Vorgipfel und dann ist es eine relativ ebene Traverse, die zum Hauptgipfel rüberführt.
Also Sie waren so kurz davor, sich diesen Traum zu erfüllen, aber Sie hatten nicht eine Sekunde im Kopf, ich gehe jetzt vorbei und komme vielleicht wieder oder sowas? Nur das ist eine extreme Frage, aber wir haben ja gesehen, dass es für manch andere keine klare Antwort ist.
Nee, weil ich erschrocken von mir selber wäre, wenn ich Schwierigkeiten hätte, da eine Priorität zu setzen. Weil ich doch immer noch glaube, dass ein Menschenleben sehr viel mehr wert ist, wie jeder Gipfel, den man erreicht.
Ja, Respekt vor dieser Einstellung, die selbstverständlich sein sollte, aber offenbar in der Welt dort oben nicht immer ist. Haben Sie denn auch mal Momente gehabt, Sie haben ja beschrieben, was in der Höhe noch funktioniert, dass alles so langsam ist, haben Sie auch mal gedacht, ich krieg den da nicht runter, ich pack das nicht mehr, ich bin irgendwann auch am Ende meiner Kräfte?
Es gab einen Schockmoment am Gipfelgrat oben, dadurch, dass der Mutasa selber nicht mehr handlungsfähig war. Und ich mit einem sehr, sehr, sehr leichten Equipment unterwegs war. Also ich habe zum Beispiel kein Abseilgerät mitgenommen, sondern einfach nur einen Karabiner und habe dann in diesen Flanken sein Abseilgerät bedient und zusätzlich mich selbst mit einem Karabiner abgeseilt. Und da ist mir einmal dieses Gerät ausgekommen und der ist so 1,5 Meter ins Seil gefallen. und mit dem Kopf so nach hinten zurück, weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also zurückgefallen eben. Ja. Und da dachte ich mir kurz, oh je, jetzt ist er gestorben. Als er sich dann doch wieder bewegt hat, war ich unglaublich froh. Und dann gab es für mich einen zweiten Moment, auf 7100 Metern sind wir in einem Whiteout, also am Broad Peak ist so ein großer Schneekessel und da hat es den Nebel reingedrückt, das heißt, man verliert da die Orientierung, man sieht einfach gar nichts mehr, haben uns da verlaufen und ein österreichischer Bergführer, der Stefan Fritsche, der an dem Tag mit seiner Gruppe den Aufstieg abgebrochen hat, hat sich bereit erklärt, uns entgegenzugehen, um uns mitzunehmen. Überrufen haben wir uns dann gefunden und da habe ich dann auch die Verantwortung für den Mann abgegeben. Da ist für mich diese Last abgefallen und da konnte ich dann auch spüren, wie unglaublich müde ich war. Und ich bin dann eine ganze Zeit lang auch einfach da gesessen und habe gewartet. Dann relativ lang gebraucht, bis ich beim Zelt war und bin da ins Zelt einfach reingefallen und mit offener Zelttür eingeschlafen. Und ja, so einen Erschöpfungszustand habe ich in meinem Leben, glaube ich, noch nie verspürt.
Wahnsinn, was in so einer Extremsituation passiert. Was war denn mit der Gruppe, deren Teammitglied der Mann war? Haben Sie die nochmal getroffen? Sind Sie denen nochmal begegnet?
Die waren, also man muss sich das vorstellen, dieser Gletscher, auf dem er im Basecamp unten kampiert sozusagen, das sind so, der transportiert ganz viel Granitsteine und das ist so eine extrem hügelige Landschaft und immer wieder in so einer Senke von diesen Hügeln baut man so dieses Basecamp auf und die waren das Nachbarteam von uns. Die haben dann 2 Tage später ihren Gipfelerfolg gefeiert, da habe ich mir kurz überlegt, ob ich rübergehen soll, einfach weil es mich unglaublich geärgert hat. Auch weil es mich geärgert hat, dass sich niemals jemand bei mir bedankt hat von diesem Team, dass wir ihrem Angestellten sozusagen da das Leben gerettet haben. Habe mich dann aber dagegen entschieden. Und aber das war ein Moment, wo ich mich wirklich also unglaublich geärgert habe, dass man so herzlos sein kann.
Ist es richtig, dass man von Ihnen auch noch Geld für die Sauerstoffflasche, die Sie ja brauchten, um dem Mann das Leben zu retten, haben wollte?
Ja, das ist eben auch sowas, wo ja schade ist, am Ende des Tages geht es scheinbar immer ums Geld. Und es ist dann eine Diskussion entfacht, wer diese Sauerstoffflasche zu zahlen hat. Das Problem war, dass der Motassa diese Sauerstoffflasche, als sie leer war, so auf 7300 Metern ungefähr, nicht mehr hergeben wollte und sich aber so wahnsinnig langsam bewegt hat und wir den ja immer schleppen mussten. Und wir dann entschieden haben, oder der Dan, der Amerikaner, dann die Sauerstoffflasche plus Maske genommen und hat die in eine Spalte geschmissen, weil dann war sie weg, dann gab es auch keine Diskussion mehr. Und das sind irgendwie Kosten von $800 entstanden oder so. Und irgendjemand muss das natürlich bezahlen. Ich weiß dann auch nicht, was da intern gesprochen worden ist, wer das dann bezahlen soll. Aber auf jeden Fall ist ein ganzer Trupp an Pakistanis bei uns vorm Zelt gestanden und wollte $800 haben.
Und dann? Was haben Sie gesagt?
Das war für mich dann der Moment, also nach dieser Base, also erstens, nachdem er nicht hilft, dann nach dieser Feier, die da stattgefunden hat im Basecamp und dann, wo sie auch noch Geld davon haben wollten, war für mich jegliches Verständnis am Ende. Also da war ich extremst sauer. Das habe ich dann auch zum Ausdruck gebracht. Wir haben dann mit unserem Militärofficer, also man muss sich vorstellen, das Karakorum oder die 8000er, die da oben stehen, das ist Grenzgebiet zu Indien. Das heißt, es ist immer verpflichtend, einen Militärofficer dabei zu haben, der auf einen da sozusagen aufpasst. Dem habe ich dann gesagt, also wenn das jetzt wirklich so ist, dann werde ich das auch an die Presse bringen, weil ich das absolut unmenschlich finde. Haben dann in der Folge auch über Satellitentelefon den Besitzer der Agentur angerufen, die für die mexikanische Gruppe und auch den Träger zuständig waren, haben da unseren Unmut geäußert und das wurde dann geregelt. Das heißt, wir haben die Sauerstoffflasche nicht bezahlt.
Sie haben ja gesagt, Sie waren noch nie im Leben so kaputt, so fertig wie an dem Tag. Wie ging es Ihnen denn dann an den nächsten Tagen und wann haben Sie auch Nachricht bekommen, wie es dem Mann ging, den Sie gerettet haben?
Also
ich habe extrem, also ich bin auf 7000 Metern, habe ich nochmal übernachtet und habe dann in der Früh zusammengepackt und mich auf den Weg ins Basecamp gemacht. Und da hatte ich wirklich Schwierigkeiten, wieder von dem Berg runterzukommen, weil ich so schwach war. War auch wahnsinnig froh, dass meine Familie am Fuß des Berges auf mich gewartet hat. Die haben dann meinen Rucksack getragen und sind dann gemeinsam noch 1,5 Stunden ins Basecamp zurückgegangen. Und habe dann in den Folgetagen ganz, ganz, ganz wenig gemacht. Also ich bin eigentlich den ganzen Tag im Zelt gelegen, habe nur gegessen und geschlafen und probiert, mich da wieder zu erholen. Konnte das auch 1,5 Wochen lang machen, aber bin nie mehr wirklich fit geworden.
Und wie ging es dann weiter? Sind Sie dann nochmal hoch oder?
Ja, nach 1,5 Wochen kam dann nochmal ein Wetterfenster und das war dann schon Ende Juli. Und wir wussten, das ist die letzte Chance, oder ich wusste, das ist für mich die letzte Chance, dieses Projekt in dem Jahr noch zu vollenden. Und habe mich dann entschieden, obwohl ich immer noch extrem geschwächt war, das Ganze nochmal zu probieren. Habe mich dann mit dem Dan, dem Amerikaner, der ja eben auch mitgeholfen hat und den Gipfel dann nicht erreicht hatte, zusammengeschlossen. Und dann sind wir gemeinsam nochmal Richtung Broad Peak-Gipfel gestartet. Und am 27. Juli sind wir um Mitternacht aus dem Zelt und Richtung Gipfel aufgebrochen und haben dann aber auf 7700 Metern einziehen müssen, dass wir einfach zu schwach sind und dass es nicht oder das Risiko zu groß wäre, da weiterzugehen, und sind dann umgedreht.
Und Sie sind dann tatsächlich noch mit dem Gleitschirm geflogen?
Ja, für mich war es, also umzudrehen, war ein extrem emotionaler Moment, einfach zu sehen, dass es jetzt das zweite Jahr in Folge wieder nichts wird. Und dann war der Wetterbericht auch noch so, dass es eben nicht fliegbar war an dem Tag, oder es hätte nicht fliegbar sein sollen. Sind dann bis 7000 Metern wieder runtergegangen zu Camp 3 und da habe ich mich extrem enttäuscht in den Schnee gesetzt. Und dann dachte ich mir, irgendwie ist das komisch, weil da war gar kein Wind und es hätten 50 km/h Wind sein sollen. Und habe dann angefangen zu überlegen, irgendwie sitze ich da in einem Lee oder irgendwie war das für mich nicht erklärbar. Das war nicht das allerbeste Wetter an dem Tag. Das heißt, es waren Wolken in allen Expositionen und Höhenlagen zu finden, also auch vor mir. Und habe das dann 1/2 Stunde beobachtet und dann entschieden, der Wetterbericht muss falsch sein. Und ich glaube eben, dass es fliegbar ist. Und habe dann auf 7000 Metern den Gleitschirm ausgepackt und konnte dann dort starten. Und den ganzen Granitspitzen am Baltoro-Gletscher entgegensegeln. Und das war ja ein wahnsinnig schöner Moment, so rechts den K2, hinter einem den Broad Peak und vor allem diese unglaublich steilen, schönen Berge zu sehen und da eine Viertelstunde lang das genießen zu können, endlich nach 2 Jahren über dem Karakorum in der Luft zu hängen.
Welchen Stellenwert hatte dieser Flug für Sie?
Also ich glaube, dass gemeinsam mit dem Moment, 8000 Meter zu erreichen, sind das für mich die zwei schönsten Momente, die ich von der Expedition mitnehme. Und noch viel mehr eigentlich dann der Moment, mit beiden Füßen sicher am Boden zu landen, meine Familie in Arm zu nehmen, das ist absolut unvergesslich.
Und all die Energie, all die Kraftanstrengungen haben sich dann doch gelohnt, auch wenn das Ziel nicht erreicht wurde. Ich hatte ja schon mal gesagt, wussten Sie denn zu dieser Zeit, als Sie besondere Erlebnis hatten, schon wie es dem Menschen geht, den Sie gerettet haben?
Ich habe 2 Tage nach der Rettungsaktion den Motassa nochmal gesehen. Der ist zu uns ins Basecamp gekommen und wir haben ihm die abgefrorenen Finger verbunden, bevor er dann ausgeflogen worden ist nach Skardu ins Krankenhaus. Und da war er noch extrem verwirrt oder also einfach immer noch von der Höhenkrankheit gezeichnet. Ich habe dann in der Folge von einem Journalisten aus dem Krankenhaus Bilder bekommen, mit einem Update nochmal. Und konnte den Motassa aber dann tatsächlich persönlich erst wieder im Dezember in Österreich begrüßen.
Und wie war das?
Das war extrem schön, diese unglaubliche Dankbarkeit zu spüren, die er währenddessen er höhenkrank war, glaube ich, nicht zum Ausdruck bringen konnte. Aber klar, auch diese Umarmung, wie der mich da einfach gedrückt hat in diesem Forum von dem Hotel, wo wir uns getroffen haben, das ist ja auch ein Moment, der für mich emotional und unvergesslich ist.
Ich meine, das, was Sie getan haben, hat ja mittlerweile auch eine große Öffentlichkeit erreicht. Und das liegt unter anderem auch daran, Sie haben es ja schon erwähnt, dass an dem Tag, als Sie geflogen sind, da mit dem Gleitschirm ein Unglück geschehen ist, es ein Unglück gab am sogenannten K2. Erzählen Sie mal für die, die sich nicht auskennen, was ist der K2 und was ist dort passiert?
Also der K2 ist der zweithöchste Berg der Welt. Und ja, dieses Jahr waren da extrem viele Bergsteiger unterwegs und wollten sich diesen Gipfeltraum erfüllen. Und ich konnte das Ganze vom Broad Peak beobachten, weil man nachts diese Lichterkette sieht, von Stirnlampen, die sich da Richtung Gipfel bewegt. Und irgendwann ist das Ganze ins Stocken geraten. Und hat sich dann 10 Minuten nichts bewegt, Viertelstunde nichts bewegt. Und ich habe dann irgendwann zum Dein auch gesagt, irgendwas muss da passiert sein, weil das ist nicht normal. Und dann geht die Sonne auf und dann ist der K2 doch zu weit weg, um das weiter zu verfolgen. Und man hat dann zurück im Basecamp erfahren, dass dort jemand gestorben ist. Da oben gibt's so eine relativ gefährliche Stelle, wie so ein Serak-Bottleneck nennt sich das Ganze. Und da hat sich Eis gelöst und wir haben einen pakistanischen Höhenträger getroffen, der dann verletzt eben auf, ich weiß es gar nicht, ich glaube 7800 Metern liegen geblieben ist.
Und auch da wurde nicht geholfen?
Auf 8300 Metern.
Ja, und auch da wurde nicht geholfen?
Über das gibt's eine große Kontroverse, wo ich jetzt niemanden verurteilen will. Einfach weil ich da selber nicht dabei war und auch mit der Situation einfach nichts zu tun habe. Aber Fakt ist, dass 70 Menschen über den verletzten Bergsteiger im lebenden Zustand gestiegen sind, um den Gipfel zu erreichen, und auch wieder 70 Bergsteiger am selben Tag über den verstorbenen Bergsteiger gestiegen sind, um nach Hause zu kommen. Was sehr tragisch ist.
Tragisch oder schockierend?
Für mich beides.
Ist da etwas degeneriert? Also ist es den Menschen wichtiger, einen Aufstieg als Trophäe abzuhaken, koste es, was es wolle? Was ist da los? Sie haben ja gesagt, Sie haben das reflektiert. Wie erklären Sie sich das?
Also zu 100% nachvollziehen werde ich das wahrscheinlich nie können. Mhm. Ich persönlich bin zu dem Schluss gekommen, dass, oder die Frage, die ich mir gestellt habe, betrifft dieses Verhalten wirklich nur eine Community des Höhenbergsteigens? Und wollte das irgendwie auch nicht akzeptieren, dass das irgendwie nur Bergsteiger betrifft, dass man da so wenig empathisch ist. Ich glaube, wenn jemand stirbt, ist es halt deutlich medienwirksamer nochmal. Ich glaube aber, dass man dieses Verhalten sicher auch auf ganz viele andere Situationen ummünzen kann, die im Alltag passieren, wo halt, oder auch im Berufsalltag passieren, wo halt das Opfer dann kein sterbender Mensch ist, sondern halt das Opfer ist relativ sehr viel kleiner. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass, und das sehe ich als großes Problem in Höhenbergsteigen, wenn man die Kultur der Pakistanis erlebt, die alles für das Wohl des Gastes sozusagen geben, und dann Bergsteiger erlebt, die da mit Sauerstoff versuchen, diese Gipfel zu erreichen, die unglaublich schlechte Bergsteiger sind, also wirklich unglaublich schlecht, sowas habe ich selten gesehen, und die dann in eine Situation kommen, wo sie selber mit sich so gefordert sind, wo sie jemand anderem helfen sollten, wo ich glaube, dass einige da überfordert sind. Jetzt sind die Entscheidungsträger die an sich schon überfordert sind, weil die sagen, wir gehen jetzt weiter oder wir gehen nicht weiter. Und dann trifft das Ganze noch auf eine Kultur, wo halt das Wohl des Gastes oberste Priorität hat. Und das, glaube ich, ist eben dann auch Zündstoff für eine Katastrophe.
Also da sind einfach auch Menschen da oben, unterstützt vielleicht von anderen, die dem einfach gar nicht gewachsen sind?
Also absolut. Am Ende des Tages ist es dann eine Frage, wie viel Infrastruktur kann ich aufstellen, um es irgendwie jedem möglich zu machen. Und das wird durchaus auch probiert. Das heißt, das sind Menschen, die werden ganz sicher auch auf leichteren Gipfeln bei uns in den am Alpenhauptkamm mehr als gefordert oder überfordert. Die haben da eigentlich nichts verloren.
Schön, dass Sie auch denjenigen, den Sie gerettet haben, nochmal getroffen haben, dass Sie sich nochmal umarmen konnten. Und Sie haben ja schon gesagt, das ist eine Herausforderung und ein Ziel, das ja nicht einmalig ist, sondern dass Sie ja wiederholen können, dass Sie sich ja wieder vornehmen können. Wissen Sie schon, ob und wann Sie den Aufstieg nochmal wagen wollen?
Ja, wir haben das mittlerweile beschlossen und wir werden Mitte Juni diesen Jahres, also mein Bruder, gemeinsam mit dem Huria, mit dem Rumänen, mit dem ich dieses Jahr unterwegs war, Richtung Kaschabrum fahren.
Wenn Sie alles zusammennehmen, was ist Ihnen heute wichtig im Leben? Ich stelle die Frage jedem und jeder am Ende dieses Podcasts. Wenn Sie Ihr ganzes Leben sehen, was ist Ihnen heute wichtig?
Das ist eine gute Frage. Mir ist wichtig.
Am Ende noch eine gute Frage, das ist gut. Ja.
Ich glaube, dass ich in meinem Leben lernen durfte, dass es sich für mich lohnt, auf mein Herz zu hören. Egal, was andere Menschen davon denken und sagen. Und das hat mich immer wieder in Situationen gebracht, die eben mein Herz erfüllt haben. Weil das war bei der ersten Nacht, ich habe gesagt, die fahren ja nach 1000, hat jeder gesagt, er spinnt. Und also irgendwie auf sich selbst zu hören und das nicht loszulassen, diese Träume zu verfolgen, das ist mir einfach wahnsinnig wichtig, das motiviert mich.
Vielen Dank, Herr Wörle, und vielen Dank auch dafür, dass Sie uns und mich in diese Welt mal reingeholt haben und dass Sie auch in dieser Situation, in dieser ja existenziellen Situation, in der ein Mensch ums Leben kämpft, auf Ihr Herz gehört haben und dem auch gefolgt sind. Vielen Dank, Herr Wörle.
Danke auch.
Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie uns bitte weiter. Erzählen Sie Freundinnen und Freunden davon. Und wenn Sie in der Zwischenzeit interessiert sind an aktuellen und relevanten Themen, dann hören Sie doch auch mal rein in den Podcast der Kolleginnen und Kollegen von NDR und BR. 11KM, der Tagesschau-Podcast, zusammen mit Journalistinnen und Journalisten der ARD, durchleuchtet Gastgeberin Viktoria Michalczak. In jeder Folge ein spannendes Thema in aller Tiefe. 11KM gibt's von montags bis freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns wieder in 2 Wochen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Bis bald. Wir hören uns.